Ihr Lieben, ich möchte euch vorab einladen, in den Kalender für nächstes Jahr gleich einige Tage ganz fett anzumarkern. Und zwar Anfang Januar haben wir eine Fasten- und Gebetswoche. Dazu laden wir euch jetzt schon mal herzlich ein. Macht euch da schon Notizen. Wir wollen in dieser Woche zusammen als Gemeinde vor Gott sein, wollen beten, fasten und sollen Gottes Angesicht suchen, weil wir glauben, dass Gott sich darüber freut, wenn eine Gemeinde sich eins macht im Gebet, wollen wir das Beste für diese Stadt suchen, wir wollen für diese Stadt beten, wir wollen für die Gemeinde beten. In Jeremia sagt Gott, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten, wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich bete, dass ihr in dieser Erwartung schon mal anfangt, vielleicht schon mal für die Zeit zu beten und an Gott, wir wollen wirklich von ganzem Herzen dich suchen, Gott. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der du wirklich Raum hast und in der du uns veränderst durch deinen Heiligen Geist. Die Woche, da soll es darum gehen, gemeinsam in der Kraft des Heiligen Geistes. Am Ende der Woche haben wir einen ganz genialen Prediger eingeladen, Ingolf Elzel. Der ist in der Pfingstbewegung einer der Leitenden auf Weltebene momentan. Ein ganz begnadeter Prediger, der auch stark in den Gaben des Geistes dient, also prophetische Impulse bringt, auch Heilungsimpulse, die sich auch bestätigen. Also insofern sind wir da ganz erwartungsvoll und bitten euch, das einfach euch schon mal vorzumerken. Das soll eine Sache sein, die nicht nur für einige wenige Beter in der Gemeinde ist, sondern da hoffen wir und beten wir, dass wir da eine gemeinsame Zeit erleben vor Gott. Ich bete noch vor der Predigt. Jesus, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir, dass wir uns in Deutschland in Frieden und in Freiheit treffen können, um dich anzubeten, um dein Wort zu hören. Und ich bete, dass du jetzt diese Zeit segnest und dass du mir Gnade zum Predigen gibst und den anderen Gnade zum Hören. Amen. Ja, wir sind ja in einer Predigtreihe, eine hoffnungsvolle Zeit. Da liegt das Kind schon in der Krippe, es geht auf Weihnachten hin. Und heute wollen wir uns mit einer Frau beschäftigen. Elisabeth ist die Frau. Und das Thema heute ist Hoffnung auf ein wertvolles Leben. Es geht also um die Frau, die neben Maria in der ersten Adventszeit eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Maria, die Frau, die Jesus zur Welt gebracht hat, ist die eine Frau und auf der anderen Seite, die Tür ist zu, ist die Mutter von Johannes dem Täufer, Elisabeth, die sehr, sehr viele Jahre an einem unglaublichen Makel gelitten hat. Hoffnungslos ist sie gewesen, nachdem sie lange, lange, lange vor Gott gewesen ist und sie ihn gebeten hat, Gott, bitte, greif ein in meinem Leben. Sie hatte keine Hoffnung mehr, jetzt war es zu spät. Sie hat gedacht, bin ich zu alt. Jahrelang hat sie auf Gott hin ausgerichtet gelebt und ist trotzdem in ihrer Gesellschaft geächtet gewesen. Die Leute haben die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, ach, die da, die Elisabeth. Das ist doch die, wie der Engel gegenüber von Maria dann sagt, das ist doch die, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Ihre Identität in der damaligen Zeit war angegriffen als Frau. Die hat sich richtig geschämt. Ein ganz zentraler Begriff ist da die Schande, dieses Gefühl von Schande, was wir auch gleich in dem Text sehen werden. Kennt ihr das Gefühl, wenn man sich so denkt, so, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass sich der Boden öffnet und ich kann da einfach nur drin verschwinden oder das Mauseloch, wo man denkt, so, oh, das ist peinlich, ich möchte einfach nicht mehr, dass alle Leute mich anglotzen und alle schlecht über mich denken, ich möchte einfach nur weg sein. So stelle ich mir das vor. So ging es ihr. Da gab es etwas, was sie unbedingt brauchte, was ihr Wertschätzung und Anerkennung geben würde. Das macht das Leben einer gläubigen jüdischen Frau aus. Darauf wollen wir heute noch eingehen, warum das so war. Was macht mich eigentlich aus? Was macht mein Leben wertvoll? Was kann ich sagen, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue? Habe ich ein wertvolles Leben? Habe ich ein wertvolles Leben gelebt? In der Zeit des Advent, in der Zeit, wo wir eigentlich ja manchmal so ein bisschen mehr zur Ruhe kommen sollten, da liegt ja diese Frage häufig nahe. Dann, wenn das Jahr sich dem Ende neigt und man sich langsam Gedanken macht, welche Vorsätze man sich fürs neue Jahr fassen könnte, dann kommt diese Frage vielleicht auch auf den Tisch. Im ersten Advent, in der Zeit also, als Jesus das erste Mal auf die Welt gekommen ist, werden wir eben mit dieser Frage konfrontiert. Elisabeth ist eine Frau, die diese Frage sich sicherlich gestellt hat. Das steht nicht explizit im Text. Aber wenn wir uns den Kontext anschauen und die Umwelt damals vor Augen haben, darauf will ich gleich noch eingehen, dann muss die Frau diese Frage bewegt haben. Was macht mein Leben wertvoll? Wenn man sich mal vorstellt, dass man zum Beispiel in einem Urwald groß geworden ist und dort den dortigen Normen entspricht, dann wird sich ein solcher Mensch vielleicht so eine Frage gar nicht stellen. Wenn man in so einer Gesellschaft von Menschenfressern groß wird und dann Vegetarier wird, dann hat man ein Problem. Nach Identität fragen wir in der Regel erst dann, wenn sie zu einem Problem geworden ist. In unserer Gesellschaft, wo das überhaupt nicht mehr klar ist, was macht mich denn überhaupt aus, wo es so viele Optionen gibt, so viele Möglichkeiten gibt, da ist die Frage nach Identität eine sehr, sehr wichtige Frage geworden. Elisabeth hat den damaligen gesellschaftlichen und religiösen Normen ihrer Zeit überhaupt nicht entsprochen. Sie war kinderlos. Das war für sie ein Problem. Wie beantworte ich die Frage für mich selbst? Versuche ich auch, mir über gesellschaftliche Dinge Anerkennung und Selbstwert zu verschaffen? Wenn ich das erstmal habe, dann in den Annalen der Familie Achtermann, also meiner Familiengeschichte, erzählt man sich, dass es einen 10-jährigen Sohn gab, der Jan hieß, und der zu Weihnachten ein Doppelkassettendeck geschenkt bekommen hat. Also ich bin ein bisschen älter. Ihr Lieben, Kassetten, das sind solche eckigen Dinger. Ja, die kann man in so ein Ding reintun. Magnetbänder. Also so, irgendwie habe ich... Und ich habe so ein Doppelkassettendeck geschenkt bekommen. Da konnte man von einer Kassette auf die andere überspielen. Das war der Hammer. Und ich habe zu meinen Eltern gesagt, Papa, Mama, ich bin so glücklich, ich brauche nie wieder was. Ich bin für den Rest meines Lebens glücklich. Wenn ich das endlich mal habe, und dann liege ich da, gibt es sogar ein Foto von mir, wie ich vorm Weihnachtsbaum liege, so Rampenposen, von meinem Doppeldeck-Kassettenspieler. Als ich dann in die 7., 8. Klasse gekommen bin, da brauchte ich unbedingt Nike Air 180. Kennt das vielleicht auch so, die sind jetzt wieder modern. Nike Air 180. Und ich musste diese Schuhe unbedingt haben. Und die haben damals unverschämte 270 Mark. Mark, ja, das kennen viele von euch auch nicht mehr. Mark. 270 Mark haben die gekostet. Und wenn du 5 Mark Taschengeld kriegst, dann kannst du ganz lange anfangen zu sparen. Das war ganz schön eine schwere Zeit. Ich habe an Weihnachten und alles Geld zusammengekratzt, bis ich mir endlich diese Schuhe kaufen konnte. Da habe ich mich gut gefühlt. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt fühle ich mich wichtig. Wertvoll. Hat nicht lange angehalten. Aber andere Menschen identifizieren sich über den Schulabschluss, den sie endlich hinbekommen haben. Wenn mein Kind dann endlich mal Abi macht oder wenn ich selber mein Abi geschafft habe, dann werde ich mich endlich wertvoll fühlen. Oder wenn ich meinen Masterabschluss geschafft habe, wenn ich erstmal Master of whatever bin. Also ich habe mir früher gedacht, wenn ich erstmal Master of Theology, also das ist der Sache, dass ich mal studiert habe, dann geht es mir besser. Hat auch nicht lange gehalten. Dieses Gefühl von Minderwertigkeit lässt sich nicht wirklich dadurch beseitigen. Ich habe einen Artikel gelesen von einer Psychotherapeutin, die sich mit Jugendlichen und Essstörungen auseinandergesetzt hat und die berichtet von den Eltern, wie Eltern sich schämen, dass sie es nicht hinkriegen, dass ihre Kinder endlich wieder essen. Die sich unglaubliche Vorwürfe machen, weil sie sagen, mein Kind hat Essstörungen und ich bin schuld. Oder materielle Werte, diese Werbung aus der Sparkasse, mein Haus, mein Auto, mein Schaukelpferd. Ich bin, was ich habe oder ich bin, was ich kann. Um diese Frage geht es hier auch. Wie wir also auf diese Frage nach dem Wert unseres Lebens antworten, das hat Auswirkungen auf unser Selbst, auf den Umgang mit uns selbst, es hat Auswirkungen auf den Umgang mit dem Nächsten und auch auf den Umgang mit Gott. Schauen wir uns das mal an. Wenn ich das auf mich selbst beziehe, wenn ich also anerkannt bin, irgendetwas erreicht habe, etwas geschafft habe oder besitze, dann muss ich doch ständig Angst haben, dass ich es wieder verlieren kann. Also wenn es darum geht, dass ich jung, dynamisch und schön bin, muss ich mir doch Sorgen machen, dass ich das verlieren könnte. Ihr Lieben, ein ganzer Industriezweig lebt davon, um 60-jährige Frauen aussehen zu lassen wie 40. Oder irgendwelche Männer, die so eine Angst davor haben, ihr Auto zu verlieren und Versicherungen verticken und alles Mögliche, weil eine Angst davor ist, das wieder zu verlieren. Was gibt mir Wert? Oder wenn ich es dann nicht habe, stehe ich in der Ecke und schäme mich, weil ich es nicht habe. Dieses Gefühl, wie das bei Elisabeth der Fall gewesen sein wird. Dieses schreckliche Gefühl, bloßgestellt zu sein. Alle schauen auf dich, alle zeigen mit dem Finger auf dich. Das ist ein furchtbares Gefühl. Als ich in der 4. Klasse war, waren wir in einem Schulmuseum. In Ostfriesland gibt es ein Schulmuseum. Also so aus alter Zeit. Und dann haben wir dort in diesen Holzbänken gesessen. Und ich habe das ganze Prinzip da auch nicht so richtig verstanden als Viertklässler. Und dann musste ich auf einmal nach vorne kommen. Und dann hat der Lehrer hat so gesagt, vor der ganzen Klasse, deine Fingernägel sind dreckig. Du kriegst jetzt Schläge auf den Popo. Und dann musste ich mich da bücken. Und ich habe gedacht, ich sterbe. Wir waren mit unserer Parallelklasse dort. Und ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Ich musste mich bücken. Und er wollte uns dann demonstrieren, wie man früher vor 50 Jahren Kinder dann verprügelt hat. Er hat es natürlich nicht nur wirklich gemacht, aber ich habe mich so blamiert. Ich habe so mich geschämt. Ich hatte wirklich ein bisschen Dreck unterm Finger gehabt. Und ich habe gedacht, das weiß jetzt jeder. Das ist ja total peinlich. Naja. Also Scham ist ein Gefühl, das direkt unsere Persönlichkeit trifft. Denn sie ist die qualvolle Empfindung der Herabwürdigung und Unzulänglichkeit, der Demütigung und der Entwürdigung. Das ist Scham. Ein furchtbares Gefühl. Oder was macht das im Umgang mit anderen Menschen? Wenn denn die anderen Menschen nur noch dazu dienen, damit es mir gut geht, dass ich mich mit ihnen vergleichen kann und sage, ich fühle mich noch ein bisschen besser als du. Ich werte mich ein bisschen werte mich etwas auf, weil ich sehe, du bist nicht so gut. Oder du musst mir permanent dienen, damit es mir gut geht. Oder der Nächste könnte zur Gefahr werden. Ich darf ihm nicht wirklich meine Schwächen zeigen, weil er könnte mich angreifen. Er könnte mir gefährlich werden. Er könnte mir etwas wegnehmen. Und wir spielen dann unsere Spielchen. Vielleicht auch in der Gemeinde, wo wir dann unsere frommen Fassaden haben und sagen, ja, so toll ist das alles bei mir. Und hinter dieser Fassade, da darf ja keiner hingucken, weil mein Wert und meine Stellung in der Gemeinde in Gefahr steht, wenn die erstmal das wüssten. Und wir können nicht ehrlich sein. Oder unser Umgang mit Gott. Gott wird dann vielleicht zu einer Art Dienstboten, der nur noch unsere Wünsche erfüllen muss. Minderwertigkeitskomplexe behindern die tiefe, vertrauensvolle Beziehung zu Gott, dem Vater. Das war schon bei Adam und Eva so. Sie schämten sich, als sie in die Sünde getappt waren. Sie schämten sich. Die Beziehung zu Gott hatte sich auf einmal verändert. Und dann, wenn Menschen sich schämen gegenüber Gott und das Gefühl haben, ich darf nicht zu Gott kommen, ich bin so schlecht, ich habe so viel gesündigt, ich darf nicht mehr zu Gott kommen. Wenn man von der Scham erdrückt wird. Schauen wir uns Elisabeth mal an. Lukas Evangelium Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Elisabeth war Frau von einem Priester, der seinen Dienst am Jerusalemer Tempel verrichtete. Elisabeth stammte selbst aus einem Priestergeschlecht. Sie war gewissermaßen Pastorenfrau der damaligen Zeit. Und in Vers 6 können wir lesen, für die beiden war Gott wirklich im Mittelpunkt im Leben. Sie haben ein gottesfürchtiges Leben geführt. Sie haben alle Gebote und Vorschriften gehalten. Sie haben es wirklich ernst gemeint mit Gott. Und wenn man das in der damaligen Zeit gehört hat, wäre die logische Folge eigentlich, ja, da muss Gott einen auch segnen. Also dann würde man nicht erwarten in Vers 7, da heißt es, oh, sie haben kein Kind. Das war doof. Das ist gewissermaßen ein Widerspruch. Da ist einer gottesfürchtig, der dient Gott sein Leben lang. Und auf der anderen Seite kinderlos. Furchtbar. Das hat die Frau sich geschämt. Und es heißt in Vers 7, und Lukas hat das ja sehr genau historisch versucht aufzudröseln und hat versucht, sich Mühe zu geben, alles genau zu erforschen, kann man auch nachlesen in den ersten Versen im Lukas-Evangelium. Und dann sah es auch noch, dass deutlich war, Elisabeth war unfruchtbar. Wenn ein Ehepaar keine Kinder kriegt, dann kann es ja an beiden liegen. Aber es steht da nicht im Lukas-Evangelium, Zacharias hat beim Fußballspielen einen Ball dorthin bekommen, wo es ungünstig für Männer ist. Oder irgendetwas, sondern Elisabeth ist auch noch unfruchtbar. Das heißt also, jeder wusste es. Sie ist das Problem. Steht hier sogar im Text. Sie ist schuld. Ihr Lieben, was muss diese Frau durchgemacht haben? Wie muss es ihr ergangen sein? Und ich glaube, dass wir in diesen Versen eine unglaubliche Liebesgeschichte sehen können. Eine unglaubliche Liebesgeschichte wird hier auf unsere inneren Augen gezeichnet. Warum? Im Judentum der damaligen Zeit gab es die heiligen Schriften, das Tanach, die Tora, die Propheten und die Schriften. Das war so die heilige Schrift, das, was unser Altes Testament ist. Und dann gab es ein weiteres wichtiges Dokument, den Talmud. Das ist so gewissermaßen eine Auslegung der heiligen Schriften, der Schriftgelehrten gewesen, so eine Art Kommentar. Und dort definierte man unter anderem 7 Gruppen von Menschen, die von Gott verworfen waren. Und die Liste begann mit dem Juden, der kein Weib hat, und mit dem Juden, der ein Weib, aber keine Kinder hat. Versteht ihr jetzt? Der Kommentar der damaligen Zeit sagt, du bist von Gott verworfen, wenn du keine Frau hast, oder wenn du eine Frau hast und keine Kinder kriegst. Das haben alle damals gedacht. Gott hat sie eigentlich verworfen. Und sie sind trotzdem an Gott drangeblieben. Sie lebten unter dem religiösen, gesellschaftlichen Urteil, wir sind von Gott verworfen. Hey Pastor, bei dir muss doch irgendwas nicht in Ordnung sein. Du bist von Gott verworfen. Kinderlosigkeit war ein anerkannter Scheidungsgrund in der damaligen Zeit. Zacharias hätte sich nach dem gängigen jüdischen Recht ohne Probleme von seiner Frau scheiden lassen dürfen. Und das wäre für sie damals eine Katastrophe gewesen. Wer hätte dann für sie gesorgt? Wer hätte sich dann um sie gekümmert? Frauen waren in der damaligen Gesellschaft nicht so viel wert, nicht gleichberechtigt. Aber er, Zacharias, hat bis ins hohe Alter, hat er hier einen Gegenpol gesetzt und hat gesagt, nein, du bist mir so wertvoll. Egal, was die anderen über dich sagen. Du bist wertvoll in meinen Augen. Das ist die Liebesgeschichte, die ich in diesen Versen meine zu erkennen. Und so ähnlich stelle ich mir das vor. Ich liebe dich trotzdem. So stelle ich mir Zacharias und Elisabeth vor, wenn sie bei uns in Norddeutschland auf dem Deich sitzen würden. Ja? Alt und grau geworden. Sie schauen gemeinsam nach vorne und sagen, hey, eure frommen Gesetze sind mir nicht so wichtig wie die Liebe zu meiner Frau. Meiner Frau messe ich einen höheren Wert bei als die Anerkennung meiner Kollegen. Ihr stellt euch mal vor, er ist Priester gewesen. Und seine eigenen Kommentare, seine Priesterkommentare sagen, hey, du hast ein Problem. Lass eigentlich deine Frau, kannst du gehen lassen. Und er sagt, das ist mir egal. Mir ist auch egal, was die Gesellschaft von mir denkt. Ich lebe trotzdem ein gottesfürchtiges Leben, weil ich glaube, dass Gott noch größer ist als diese furchtbaren Gesetze. Ich glaube an einen Gott der Gnade und ich gehe mit meiner Frau immer wieder in die Gegenwart Gottes. Und ja, letzten Endes wird Gott auch eingreifen. Das können wir dann in den Versen, Kapitel 1, Vers 8 bis 23 lesen. Das fasse ich nur kurz zusammen. Zacharias hat seinen Dienst im Tempel und ihm wird die Ehre zuteil, dass er ein Opfer darbringen darf. Und er hat eine Begegnung mit Gott. Und es wird ihm gesagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und den sollst du Johannes nennen. Und er konnte es kaum glauben und deswegen verstummte sogar sein Mund. Er konnte nicht mehr sprechen, als er aus der Gegenwart Gottes herauskam. Und als Zacharias nach Hause kam, aus Jerusalem zurückkam zu seiner Frau, ist sie kurze Zeit später schwanger geworden und zog sich 5 Monate zurück. Und da heißt es dann, er blieb im Tempel, bis die Zeit seines Dienstes vorüber war und ging dann nach Hause. Kurze Zeit später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich 5 Monate lang zurück. Wie gütig doch der Herr ist, rief sie. Er hat mich von der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Elisabeth darf dieses Kind zur Welt bringen, das eine ganz zentrale Rolle in der Heilsgeschichte Israel spielen wird. Jesus wird einige Kapitel später sagen, in Kapitel 7, Vers 28, ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Also Jesus sagt hier unglaubliche Wertschätzung aus über Johannes den Täufer und damit auch indirekt über die Mutter Elisabeth. Keiner, der von einer Frau geboren ist, ist größer als Johannes. Was für eine Ehre. Das Gefühl der Schande, das Gefühl der Scham ist von Elisabeth genommen worden. Mit der Geburt dieses Kindes, mit der Schwangerschaft von Elisabeth beginnt die Geschichte von der Geburt von Jesus von Nazareth. Ein betagter alter Priester und seine alte Frau, die permanent gedemütigt wurden, ist der Ausgangspunkt für den Bericht über ein anderes Kind, das dann kommen wird. Dieses Kind, was sich da ankündigt, wird die Wertvorstellung der damaligen Zeit und auch unserer Zeit auf den Kopf stellen. Da kommt die Verheißung für alle. Es kommt ein anderes Kind, das für alle Zeit, für alle Menschen den Unterschied macht. Die Güte Gottes, dass also Gott gut ist, wird sich danach eben für alle Menschen sichtbar zeigen. Da wird es nicht nur darum gehen, dass ein Kind geboren wird, sondern ein Kind wird für alle geboren. Wer auch immer sich bereits aufgegeben hatte in der damaligen Zeit und heute, dieses Kind fängt an, die anderen zu suchen, der dann erwachsen ist, geht los zu der Frau, deren 5. Ehe gescheitert war, zu dem Lamm am Teich, der 38 Jahre lang das falsche Timing hatte und immer noch in der Schlange stand, zu den Fischern, die nichts gefangen hatten, zu der Ehebrecherin, die gegen die Moral verstoßen hatte, zu den zweifelnden Jüngern, die immer noch nicht richtig kapiert hatten, zu einem römischen Henker. Von diesem Kind wird dann deutlich, was einen Menschen wertvoll macht. Wenn man nicht angesehen wird, ist es eine Quelle starker Scham. In der damaligen Zeit hatte Elisabeth das mitgemacht. Sie ist nicht angesehen worden von den Leuten, mit dem A nicht angeschaut worden, sagen ja einige Jugendlichen heutzutage. Man kann einen Menschen kaum mehr strafen, als ihn nicht anzusehen. Das hat Elisabeth durchmachen müssen. Und auch die anderen Menschen im Neuen Testament, die später dann das erlebt haben, bis Gott durch Jesus Christus in ihr Leben trat, bis er sie anschaute. Mit der Geschichte von Elisabeth beginnt der Bericht davon, dass Gott alle Menschen angesehen hat, auch diejenigen, die alle anderen abgeschrieben hatten. Das ist die frohe Botschaft. Durch Jesus Christus wird der aaronitische Segen auf alle Gläubigen aus allen Völkern und Nationen ausgeweitet, wo es heißt, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Da steckt es auch drin. In Christus, in diesem Kind, was da kommen wird, in der Geschichte von Elisabeth, wo sie gewissermaßen der erste Startpunkt ist, wird jemand kommen. Der wird es möglich machen, dass Gott dich anschauen kann. Gott kann dich anschauen. Sein Angesicht leuchtet über dir. Heiner Rust, der vor einigen Monaten hier bei uns in der Gemeinde gewesen ist und der das auch damals schon gesagt hat, der hat das so wunderschön gesagt: Ich gehe manchmal in die Gegenwart Gottes und stelle mir einfach nur vor, dass das Angesicht Gottes über mir leuchtet. Gott schaut mich freundlich an. Was für ein Zuspruch. Das ist das, was möglich wird. Wenn du dir einen Merksatz heute mitnehmen kannst, dann vielleicht der. Deine Schande wird zu Schande, wenn Gott dich durch Jesus Christus anschaut. Deine Schande wird zu Schande, wenn Gott dich durch Jesus Christus anschaut. Dass du für Gott wertvoll bist. Dass dein Leben wertvoll ist. Wie wird sich das verändern in unserem Leben? Welche Auswirkungen wird das haben? Was sollen wir tun? Wenn wir mal davon ausgehen, dass Scham und Schande das Identitätsgefühl von Menschen berührt und Minderwertigkeitsgefühle bewirkt, wenn daraus auch Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit resultieren, dann ist es von enormer Bedeutung, dass wir die Perspektive wechseln. Da kommt ein Kind in diese Welt, das später am Kreuz ausruft, es ist vollbracht. Paulus sagt, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Paulus hat gewissermaßen gesagt, das, was hier am Kreuz geschehen ist, durch dieses Kind, das war nicht für die Massen. Hat ja gelohnt, ne? Für viele Milliarden Menschen zu sterben. Und er hat Paulus gesagt, das ist für mich alleine. Nicht allein würde er jetzt nicht sagen, das war falsch, aber er hat gewusst, dass es für ihn persönlich eine Auswirkung hat. Ich darf Ja zu mir sagen, weil Gott Ja zu mir sagt. Was andere Menschen über mich denken, wird immer unwichtiger. Was ich selbst über mich denke, wird immer unwichtiger. Entscheidend ist, was er über mich denkt. Entscheidend ist, was Gott dir zuspricht. Und Gott spricht Ja in Christus zu uns. Wenn wir das, was er getan hat, für uns annehmen können. Ihr Lieben, wenn du schon länger Christ bist, ist diese Floskel vielleicht, Gott liebt mich, ein Satz, der vielleicht nichts mehr auswirkt in dir, in deinem Herzen. Weil du denkst, ja, Gott liebt mich, ja, Gott liebt mich, ja, kenn ja. Und ich wünsche mir, dass heute du mit diesem Gefühl hier heute aus dem Gottesdienst rausgehst, dass du weißt, Gott mag mich echt. Gott mag mich echt, er ist begeistert über mich. Nicht, weil ich so viele Dinge tue, sondern weil Christus mich ansehbar gemacht hat. Für Gott, für den heiligen Gott. Ich schlage dir ein Gebet vor. Lieber Gott, hilf mir, dass ich mich selber so lieben kann, wie du mich liebst. Das habe ich vor einigen Monaten gehört und ich fand dieses Gebet so genial, weil ich immer wieder Probleme hatte mit Dingen, die ich nicht hingekriegt habe. Und dann habe ich mich schlecht gefühlt und dann habe ich mich abgewertet. Und dieses Gebet, Gott, lass mich doch bitte mich selbst so lieben, wie du mich liebst. Dass ich nicht mehr mit diesen Minderwertigkeitskomplexen rumrenne. Wo ich mir so mickrig vorkomme. Du warst doch bereit, dieses Kind in die Welt zu schicken, was später am Kreuz stirbt und mir Wert zuspricht. Was sollen wir noch mehr haben? Maximal geliebt. Wie verändert das den Umgang mit deinen Nächsten? Du brauchst andere Menschen nicht mehr als Bedrohung zu erleben, weil du bist maximal geliebt. Du brauchst keine Fassaden und keine Spielchen mehr spielen und du kannst auch zu deinen Fehlern stehen. Wir haben die Freiheit, echt zu sein, auf diesem Fundament zu stehen, dass wir wirklich wertgeschätzt sind von Gott. Und wir brauchen auch andere Menschen nicht mehr zu beschämen. Vielleicht auch in Gemeinden fangen wir an, andere Menschen zu beschämen, indem wir anfangen, negativ über sie zu reden, indem wir sie in die Ecke stellen. Und das brauchen wir nicht mehr machen. Auch mit den anderen nicht. Auch dieser Mensch ist wertvoll. Egal welche gesellschaftliche Schicht, egal aus welcher Nation er kommt, egal was seine Lebensumstände sind. Ich wünsche mir, dass diese Gemeinde ein Ort ist, in dem sich jeder willkommen fühlt. Wo ich mich nicht mehr schämen muss. Wo meine Scham durch die Liebe Gottes dahinschmelzen kann. Dass wir so einen Ort haben, dass Menschen dieser Stadt das erleben. Und wie wird das unseren Umgang mit Gott verändern? Wenn wir wissen, dass wir maximal von Gott geliebt sind. Und wenn wir das wirklich auch glauben. Nicht mehr zweifeln, oh, ich habe irgendwas nicht getan oder wohlgetan. Ich darf nicht mehr zu Gott kommen, sondern Gott, ich weiß, dass ich kommen darf. Warum weiß ich das? Weil Christus am Kreuz gestorben ist, weil Christus in diese Welt gekommen ist. Und das hat mit Elisabeth und ihrer Geschichte begonnen. Das gibt uns heute die Hoffnung, dass wir ein wertvolles Leben leben dürfen. Das ist die Perspektive, wenn wir zurückschauen auf die Ecken und Kanten, die Macken unseres Lebens und sagen, bereinigt durch das Blut Jesu. Und nach vorne zu schauen und sagen, in der Kraft Jesu dürfen wir vorangehen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat. Gott liebt dich. Egal, ob Leid kommt. Egal, ob schwere Zeiten kommen. Gott ist da und er trägt dich durch. Wenn wir erkennen, wie wertvoll wir sind und wie wertvoll andere Menschen sind, dann wird das eine Auswirkung haben auf unseren Umgang mit uns selbst, auf den Umgang in unseren Familien, auf der Arbeit, wie wir mit den anderen Kollegen umgehen, mit den Kunden umgehen, mit den Angestellten umgehen. Es wird eine Auswirkung haben auf die Art und Weise, wie ich mit meinen Nachbarn umgehe. Das wird unsere Stadt verändern. Wir wollen das Beste für die Stadt Oldenburg suchen, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott durch veränderte Menschen diese Stadt verändert, deine Nachbarschaft verändert, deinen Arbeitsplatz verändert. Weil dort überall Menschen sind, die Gott total wertvoll findet. Und du darfst dazu beitragen, diese Botschaft in ihr Leben hineinzutragen. Botschafter dieser Wertschätzung zu sein. Ihr Lieben, am Ende dieser Predigt möchte ich auch heute wieder Menschen fragen, ob sie zu Christus kommen wollen. Ich möchte einladen, dass wir mit diesem Jesus in Kontakt kommen. Wenn du dich nicht wertvoll fühlst, dann lass dir zusprechen, du bist maximal geliebt. Jesus ist in diese Welt gekommen, um für dich zu sterben. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, das habe ich noch nicht für mich in Anspruch genommen, dass du das heute tun kannst. Ich bitte euch aufzustehen. Und wenn jemand da ist, der sagt, dieses Gebet, was ich euch vorstellen möchte, möchte ich jetzt heute das erste Mal beten, lade ich dich dazu ein. Das Gebet ist folgendermaßen: Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich bin frei und mir wird alles vergeben. Wenn du sagst, dieses Gebet möchte ich heute das erste Mal beten und damit gewissermaßen das, was Christus für mich getan hat, ergreifen für mich, dann bitte ich dich einfach, dass du deine Hand hebst und dann wollen wir das zusammen beten. Wenn jemand da ist, lade ich dich ein. Wollen wir das zusammen beten als gesamte Gemeinde? Es passiert nichts Peinliches mit dir. Jemand da ist heute. Das ist heute nicht der Fall. Also sende ich euch wieder als Boten in diese Stadt aus, dass ihr Botschafter für diese wunderbare Botschaft seid. Gott liebt dich, Gott mag dich echt. Darum geht in die Stadt, seid Botschafter an Christi Stadt, Botschafter der frohen Nachricht von Jesus Christus, der uns seinen Wert zuspricht. Amen.